Vielen Dank und herzlich willkommen zum Amundi-Call zum Thema Value Rotation. Mein Name ist Elena Wermo und ich bin Deputy Head of Third Party Distribution bei Amundi in Frankfurt. Ja, die Reise auf der Börse war seit Jahresanfang mehr als holprig. Wir haben steigende Inflation, Aussichten auf Tapering und Zinsanstiegen und natürlich auch die Russland-Ukraine-Krise. Und Marktteilnehmer haben in den ersten Wochen des Jahres eine klare Rotation von Growth in Value-Aktien begonnen. Und die Frage ist jetzt, wie geht es weiter? Was spricht für Value und welchen Einfluss wird die Krise in der Ukraine haben? Ich freue mich, dass Helene Windischbauer, Head of Retail Solutions Multi-Assets, und Andreas Wosol, unser Head of Value und Portfolio Manager des Amundi European Equity Value Fonds, heute dabei sind, um diese Fragen zu beantworten. Der Thomas Kruse, der für diesen Call ursprünglich vorgesehen war, lässt sich entschuldigen, aber mit Helene Windischbauer sind wir auf jeden Fall in besten Händen. So, genug der Vorrede. Kommen wir dann zum heutigen Call. Sie können Fragen jederzeit im Chatfenster stellen, die nur wir als Moderatoren sehen können. Und diese werden dann entweder im Laufe der Präsentation aufgenommen oder auch am Ende der Präsentation gestellt. Ja, damit übergebe ich das Wort an meine Kollegin Helene Windischbauer. Helene, the floor is yours.
Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zu dem kurzen Marktupdate, das ich heute gerne gebe. An den Märkten passiert viel und ich beschreibe es gerne mit Unsicherheit. Also was vorherrschend ist momentan, ist einfach die Unsicherheit über die weitere Entwicklung. Wir haben sehr viel Volatilität gesehen an den Märkten, auch in den einzelnen Assetklassen. Und das ist natürlich hauptsächlich aktuell dem Ukraine-Russland-Konflikt geschuldet, da hier noch nicht klar abzusehen ist, wie weit die Eskalation, wie weit der Krieg, den Russland begonnen hat, noch weitergehen wird. Das schon mal vorneweg. Diese Unsicherheit hat sich aber auf die Unsicherheit gesetzt, die wir auch durch die Zentralbankpolitik seit Jahresanfang gesehen haben. Und hier ist es schon so, dass vor allem in den USA die Unsicherheit über den genauen Pfad der Normalisierungspolitik der US-Zentralbank herrscht, sich natürlich auch in den Assetklassen niedergeschlagen hat. Was natürlich klar ist jetzt beim aktuellen Konflikt, und ich gehe hier auf die erste Folie, ist die Frage nach der Preisentwicklung. Was natürlich auch diese Unsicherheit hinsichtlich der Zentralbankpolitik weiter angetrieben hat, war die Inflationsentwicklung. Denn man ist davon ausgegangen, dass die Inflationsentwicklung nicht so anhaltend konstant hoch bleibt, wie wir sie jetzt sehen. Und das hat natürlich auch die letzten Inflationszahlen in den USA natürlich weiter befeuert. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass der Russland-Ukraine-Krieg weiter die Rohstoff- und Lebensmittelpreise beeinflussen wird. Wir haben Ihnen hier einen Chart mitgebracht, der zeigt auf der linken Seite, wie der Russlands Anteil der Exporte an der Weltproduktion ist. Hier vor allem sticht Palladium und Platinum hervor. Was auch natürlich noch ein weiterer Punkt ist, sind die Getreideexporte. Und hier sehen wir tatsächlich schon Disruptionen in den Lieferketten oder in den Exporten, sowohl für die Ukraine als auch für Russland. Also Fakt ist, dass der Krieg alles andere als weniger fördernd für die Inflationsentwicklung ist, sondern genau das Gegenteil. Auf der nächsten Seite sind es natürlich aber auch die höheren Rohstoffpreise, die wir sehen, die zu steigenden Inflationsprognosen führen. Hier auf der linken Seite haben wir eben Gold, WTI, also die Ölsorte, als auch Brent, europäisch als auch US-Ölsorte abgetragen im Chart und auch der europäische Gaspreis. Und man sieht hier schon natürlich seit Jahresanfang noch einen zusätzlichen Schub in der Preisentwicklung. Und das kam natürlich am aktuellen Rand auch durch den Krieg in der Ukraine noch dazu. Als Folge dessen sind auch die Inflationserwartungen in Deutschland hier gestiegen. Wir sehen es hier auf der rechten Seite. Das geht Hand in Hand. Wenn man nun sich die Notenbankpolitik dazu ansieht, ist es ganz interessant, dass vor allem in den USA nun aufgrund der aktuellen Entwicklung in Europa hier die etwas die Zinserwartungen zurückgekommen sind. Und zwar war aufgrund, ich sagte es vorhin schon, aufgrund der hohen Inflationsentwicklung in den USA, als auch aufgrund des sehr robusten Arbeitsmarkts in den USA, schon durchaus als erste Zinserhöhung im März ein 2 Zinsschritte eingepreist worden. Also das heißt eine 50 Basispunkte Erhöhung. Das ist nun mittlerweile wieder ausgepreist worden. Die Marktteilnehmer gehen hier von einer 25 Basispunkt Zinserhöhung aus, natürlich nicht 25%, also 25 Basispunkte. Aber was auch Fakt ist, die Märkte gehen weiter von einer Normalisierung der Geldpolitik aus. Also klar, selbst wenn am aktuellen Rand etwas Tempo rausgenommen wird und etwas Repricing an den Märkten stattfindet, das grundsätzliche Szenario, auch auf das wir am Mundi setzen, ist eine deutlich restriktivere Zentralbankpolitik. Zuerst werden wir es natürlich in den USA sehen, aber das wird auch nicht Halt vor Europa machen. Was interessant ist, ist die Zinskurve. Sehen Sie hier auf der rechten Seite. Wir haben hier zum einen die Zinskurve USA, 2 zu 10-Jährigen, als auch die 10-jährige Rendite USA abgebildet. Zur Rendite der 10-Jährigen kann man sagen, ist natürlich ein bisschen ein Spannungsfeld zwischen Zinserhöhungserwartung, aber natürlich auch der bei den 10-Jährigen zusätzlich der sichere Hafen der US-Staatsanleihen. Also hier finden wir so ein bisschen im Entspannungsfeld aktuell. Was aber man schön sehen kann in der Zinskurve ist eine Verflachung der Zinskurve. Und das ist eben deutlich einhergehend mit den sehr klaren Zinserhöhungserwartungen der FED einhergehend. Wenn man das Gesamtbild jetzt mal zusammennimmt, haben wir zwei sehr klare Themen. Das eine ist, ich sagte das ja gerade, die restriktivere Zentralbankpolitik. So sind wir ins Jahr gestartet. Das gab es natürlich als Thema auch schon im letzten Jahr selbstverständlich. Sind wir aber natürlich nochmal einen Impuls in dieses Jahr gestartet. Die Ukraine-Krise fing an zu schwelen letztes Jahr und jetzt sind wir mittendrin. Was wir für die Ukraine-Krise immer gesagt haben, es ist ein Tail Risk. Das heißt, wir reagieren auf die Ukraine-Krise, aber es ist kein Basisszenario, das wir am Jahresanfang uns gesetzt haben. Das ist ein großer Unterschied. Denn wenn man es als Leitplanke bezeichnen möchte, für dieses Jahr ist es für uns hauptsächlich die Zentralbankpolitik. Danach positionieren wir uns. Danach richten wir unsere Portfolien aus. Und daraus ergibt sich auch unsere klare Präferenz für unterschiedliche Regionen oder Sektoren. Bei der Ukraine-Krise reagieren wir natürlich, selbstverständlich. Wir haben hier die Risiken klar im Blick. Und was wir beispielsweise im Vorfeld der sehr großen Eskalation gemacht haben, wir haben unsere Portfolien gehedged. Wir haben Hedging-Strategien für unsere Portfolien angewendet. Oder wir haben auch weiter unsere Portfolien diversifiziert. Und hier wird natürlich auch im Sinne der Ukraine-Krise nochmal sehr wichtig, die Stock-Selection. Also hier auch nochmal die klare Positionierung unserer aktiven Fondsmanager, um bestimmte Titel zu selektieren oder eben auch nicht mehr in Portfolien aufzunehmen. Was wir in der Positionierung für die Zentralbankpolitik, die für uns, wie ich sagte, die Leitplanke für dieses Jahr gibt, ableitet, ist, dass wir eine klare Präferenz für Value haben. Das zum einen spiegelt sich in den Regionen wider, das ist für uns der Euroraum und auch Japan, und das spiegelt sich natürlich auch in den Sektoren wider. Wir legen auch einen klaren Fokus auf Qualitätstitel. Auch hier ist wieder die Stock Selection des Fondsmanagers, der Fondsmanagerin gefragt. Und wir haben nach wie vor eine sehr große Zurückhaltung vor überbewerteten Aktien. Das heißt zum Beispiel auch für die Technologieaktien, gerade in den USA. Und wir setzen im Fixed-Income-Bereich auf die kurze Duration. Das befindet sich leicht im Spannungsfeld zu den aktuellen Entwicklungen bei der Ukraine-Krise, aber das muss ich nicht unbedingt schneiden. Also ich möchte nur darauf hinweisen, dass vor allem Energietitel und auch ausgesuchte Emerging Markets Anlagen hier sehr, sehr stark im Vorteil sind. Was natürlich auch für den Euroraum spricht, ist der Bewertungsabschlag im Vergleich zu den USA. Also hier ist nochmal ein deutlicher Abschlag gekommen. Ich habe es Ihnen auf der nächsten Seite nochmal zusammengefasst, die Implikationen für die Anlagestrategie. Die Bewertung wird für uns noch an Bedeutung weiter zunehmen. Wir bevorzugen die Value-Märkte, auch gerade hinsichtlich der Inflationserwartung und aber auch der kommenden Wachstumsimpulse. Denn die Ukraine-Krise ist auf ein erneutes positives Wachstumsimpuls getroffen. Hier ist davon auszugehen, dass natürlich die Wirtschaft gerade in Europa erstmal davon beeinträchtigt sein kann. Wir gehen aber hier nicht von einer Rezession aus, sondern eher von einer Verschiebung der positiven Wachstumsimpulse. Wir sind weiteren defensiv bei den US-Wachstumssegmenten. Ich sagte es schon, gerade bei den Tech-Titeln mit der sehr hohen Bewertung. Und wir sehen selektive Chancen bei Schwellenländern. In der Portfoliokonstruktion berücksichtigen wir die Inflation hinsichtlich Sektorpositionierung und natürlich aber auch bei Unternehmen, die hohe Preissetzungsmacht haben. Also hier Stichwort Qualitätstitel. Wir mischen Rohstoffe und Öl bei und nach wie vor, und das ist besonders wichtig, diversifizieren wir sehr stark und setzen Absicherungsstrategien ein. Auf der Unternehmensanleihenseite sind wir defensiv bei den Investment-Grade-Anlagen und wir sind positiv, je nachdem, bei den Hochzinsanleihen. Und natürlich hinsichtlich den Krisenwährungen, beispielsweise der US-Dollar. Zusammenfassend in der aktuellen Situation belassen wir unsere neutrale bis leicht defensive Risikoausrichtung. Ich möchte gerne hier an der Stelle zu Ihnen zurückgeben und freue mich dann auch nachher noch auf weitere Fragen.
Vielen Dank, Helene. Ich sehe eine Frage im Chatfenster. Die Frage lautet, wann haben Sie diese Ukraine-Abwehr begonnen, beziehungsweise ab wann haben Sie uns positiv, defensiv positioniert?
Also unser Basisszenario, ich habe es ja gesagt, ist vor allem die Zentralbankpolitik. Und das ist für uns richtig schlagend. Wir gehen derzeit nicht in der aktuellen Entwicklung von einer Rezession in Europa aus. Immer Stand heute, Stand, was sehen wir im aktuellen Geschehen. Also wir gehen hier noch nicht von einer Rezession aus. Und ich sagte es, also das, worauf wir setzen können, ist die Zentralbankpolitik. Das, was geopolitisch passiert, ist eine ungemeine große Unsicherheit. Davon sind wir ja schon immer ausgegangen. Also wenn Sie unsere CIO-Calls regelmäßig verfolgen, haben wir immer wieder gesagt, die geopolitischen Entwicklungen sind eine Unsicherheit, aber die können wir nicht von vornherein in unseren Portfolien einbauen, sondern wir reagieren darauf. Ob man jetzt zu früh oder zu spät Hedging-Strategien angesetzt hat, mag ich nicht beurteilen. Wir sind aber auf jeden Fall seit Jahresanfang etwas vorsichtiger geworden. Also zwar immer konstruktiv, aber etwas vorsichtiger, vor allem auch aufgrund der Zentralbankpolitik.
Alles klar. Herzlichen Dank, Helene Windischbauer, für diese Einsichten. Wir bewegen uns jetzt von der Top-Down-Sicht auf die Märkte, auf die Seite von der Fundamentalsicht. Ich möchte an dieser Stelle das Wort an Andreas Wurzel übergeben. Der ist Head of Value bei uns, bei Amundi Asset Management, wird jetzt auch seine Sicht auf die Dinge geben und auch seinen Fonds kurz vorstellen. Andreas, the floor is yours.
Danke, Eline, und ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Eline hat das schon angekündigt. Ich bin Head of Value in Amundi und zuständig für unsere europäischen Value-Strategien. Bevor ich die Überleitung von den Ausführungen von der Kollegin mache auf eine Top-Down-Sicht für Value, möchte ich kurz unseren Fonds, unseren Prozess, die Positionierung vorstellen und dann gerne die Überleitung von unserem Makroszenario auf ein Top-Down-Szenario für Value fortsetzen. Unsere Strategie fußt auf vier Säulen und einer sehr integrierten Risikosichtweise. Diese Risikosichtweise zieht sich durch all unsere Entscheidungsprozesse und fokussiert auf die Vermeidung von Kapitalverlust. weil wir der Meinung sind, dass wenn man die Kapitalverlustvermeidung in den Vordergrund stellt als Risikodefinition, dann ermöglicht man langfristig das Wachstum unserer Anteilsinhaber. Warum ist das so wichtig? Weil wir unterscheiden zwischen Volatilität, das ist die Schwankung der Aktienkurse um ihre inneren Werte, und den Kapitalverlust, den es natürlich als aktiver Portfolio-Manager zu vermeiden gibt. Und da werden Sie gleich sehen, wie deutlich die Unterscheidung zwischen diesen zwei Termen Volatilität und Kapitalverlust für unseren Value-Prozess ist. Wir haben vier Säulen, die diese Risikodefinition unterstützen und die unsere Value-Philosophie prägen. Die erste Säule ist eine rein fundamentale Säule. Wir versuchen natürlich nur in lebensfähige Unternehmen zu investieren. Lebensfähigkeit im Sinne der finanziellen Stärke, aber auch natürlich der Nachhaltigkeit, der ESG-Stewardship, um das im Englischen zu belassen. Und hier haben wir natürlich ein sehr starkes und integriertes Research-Team, das uns bei dieser Suche nach den lebensfähigen Unternehmen unterstützt. Die zweite Säule: wir fokussieren ausschließlich auf inneren Wert und Sicherheitsmarge. Unsere Value-Strategie beruht nicht auf relativer Bewertung oder auf relativer preisgetriebener Bewertung, sondern auf innerer Wert und Sicherheitsmarge. Und das ist sehr wichtig, weil der innere Wert gerade in Perioden von Unsicherheit, ob wir die aktuelle Periode heranziehen oder andere ähnliche Unsicherheitsperioden aus der jüngsten Vergangenheit, innere Werte sind wesentlich stabiler als natürlich die Preisinformation. Und diese Differenz zwischen innerer Wert und Preis ist natürlich etwas, was als Value Manager es gilt, Ertrags- und risikoadjustiert umzusetzen. Wir bilden als dritte Säule Portfolios, die einem Gleichgewichtungsprozess unterliegen oder einer Gleichgewichtungsmethodologie unterliegen. Die Gründe für Gleichgewichtung in einem aktiven Portfolio wie unserem Value-Portfolio liegen darin, dass wir damit sehr diszipliniert und in dem Prozess verankert Behavioral Biases oder verhaltenstheoretisch erklärbare Missverhalten eliminieren können. Die zwei deutlichsten, die natürlich auch wieder auf Kapitalverlust und Drawdown-Situationen hindeuten können, sind der Herding Bias und der Overconfidence Bias. Und beide dieser sehr deutlich auch in der Literatur und auch in der täglichen Observierung vorhandenen Verhaltensmuster lassen sich mit einem Gleichgewichtungsansatz sehr, 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 sehr einfach und sehr dominant eliminieren. Warum ist das so? Stellen Sie sich vor, der Overconfidence Bias führt ja in der Regel dazu, dass Menschen glauben, dass sie mehr wissen, als sie eigentlich wissen. Und mit dieser Overconfidence passiert in einem Portfolio typischerweise Folgendes, dass man zu viel Risiko in Einzeltitel gibt oder in zu hohe Gewichtungen in Einzeltitel gibt, die dann im Aggregat natürlich noch wesentlich dominanter von Risikoverhalten oder Risikoexposures sich niederschlägt. Und Gleichgewichtung führt dazu, dass man diesen Overconfidence Bias nicht in höhere oder in unkontrollierte Einzeltitelpositionen ausdrücken kann, weil ganz einfach gesagt die Gleichgewichtung praktisch getrieben wird von der Anzahl der Unternehmen, die man im Portfolio hat. Das heißt, es ist eine naive Diversifikation und eine naive Reduktion dieses Risikos der Overconfidence möglich. Typischerweise haben wir in unserem Portfolio 40 Aktien, das heißt, die maximale Gewichtung, die ein Einzeltitel haben kann, ist 2,5%, komplett unabhängig davon, wie groß die Gewichtung in der relevanten Benchmark des Portfolios abgebildet ist. Die zweite Komponente, die wir damit ausschalten können, ist der sogenannte Herding Bias, das heißt, Menschen verkaufen typischerweise in fallende Kurse und kaufen in steigende Kurse, weil wir uns natürlich damit bestätigt fühlen in unserer Entscheidung. Und dieses Verhalten ist natürlich ein sehr stark Momentum getrieben ist und führt in der Regel nicht zu risikoadjustierten Renditen über die Zeit. Und dieses Verhalten lässt sich mit einem Gleichgewichtungsansatz auch eliminieren, weil wir natürlich über die Zeit ein Rebalancing der Gewichtungsverschiebungen vornehmen müssen. Und dieses Rebalancing ist natürlich ein Contrarian-Ansatz und nicht ein momentumgetriebener Ansatz. Und damit bekommen wir natürlich eine sehr effiziente Reduktion dieser verhaltenstheoretischen Verhaltensmuster in unserem Prozess verankert durch die Portfolio-Konstruktionsmethodologie. Und die vierte Säule: Trotz dieses Rebalancing haben wir einen sehr langen Investmenthorizont mit sehr niedrigen Umschlagshäufigkeiten des Portfolios. Im Durchschnitt schlagen wir das Portfolio mit 20% um. Das heißt, wir haben eine Halteperiode durchschnittlich von 5 Jahren. Das heißt, das Rebalancing führt nicht zu einer Ausweitung unserer Umschlagshäufigkeit des Portfolios. Das heißt, die Fokussierung auf langfristige Investments bleibt trotz dieses Ansatzes in der Portfoliokonstruktion eigentlich sehr, sehr erhalten und unverändert. Wenn ich auf die nächste Folie verweisen darf, wie unser Prozess, und das soll natürlich auch zeigen, wie diszipliniert der Prozess in Bezug auf die Bewertungsfragestellung sich bezieht. Wir starten immer mit dem Wert eines Unternehmens, das heißt, wir beschäftigen uns nicht mit dem Preis, sondern mit der Erfassung des inneren Wertes. Dafür benutzen wir eine sogenannte Ertragswertmethode, die auf normalisierte Ertragswerte abstellt. Das heißt, durch die Analyse stellen wir unsere normalisierten Ertragswerte fest, die wir dann natürlich auf einen inneren Wert abzinsen, und dann auf diesen inneren Wert kommt ein Abschlag, den wir als Sicherheitsmarge bezeichnen oder Margin of Safety im Englischen, und diese Sicherheitsmarge kompensiert für zusätzliches Risiko, das wir nicht schon in der inneren Wertberechnung vollzogen haben. Die Sicherheitsmarge ist eine Größe, die wir als Minimumkriterium setzen für Qualitäten von Geschäftsmodellen, die wir analysieren. Das heißt, die ist nicht für alle Unternehmen gleich, aber wir haben hier Mindeststandards gesetzt von mindestens 20-30%, je nachdem, welches Geschäftsmodell wir vorfinden. Und der Preis ist im Prinzip nichts anderes als eine Residualgröße in unserem Prozess, der uns dann die jeweilige Disziplin des Kaufens, aber natürlich auch des Verkaufens indiziert, wenn der Preis entweder auf unser Einstiegsniveau der Sicherheitsmarge fällt oder wenn er dann wieder in Richtung unseres inneren Wertes sich bewegt und damit natürlich eine Verkaufsentscheidung auslöst. Diese Mindestsicherheitsmargen, von denen ich gerade gesprochen habe, beziehen sich auf diese zwei Geschäftsmodellcharakteristika. Wir nennen das Basic Value oder Consistent Earner Geschäftsmodelle. Das ist unabhängig von den Sektoren, in denen die Unternehmen klassifiziert sind. Das ist eine reine Observierung der fundamentalen Stärke oder der fundamentalen Analyse der Unternehmen. Typischerweise sind Basic Value Geschäftsmodelle Unternehmen oder Geschäftsmodelle, die eine gewisse Art von Kommoditisierung haben. Das heißt, die Geschäftsmodelle haben in der Regel ein sehr schwaches, nicht nachhaltiges Wettbewerbsvorteile, und das drückt sich in der Regel in sehr volatile und sehr unterdurchschnittliche Renditen, aber auch natürlich Profitabilitätsniveaus aus über den Zyklus. Und wenn wir solche Unternehmen identifizieren, dann brauchen wir natürlich hohe Sicherheitsmargen, weil die Ertragskraft dieser Unternehmen eine Funktion des Wirtschaftszyklus ist und nicht der Wettbewerbssituation oder der Alleinstellungsmerkmale dieser Unternehmen. Wie gesagt, alle Sektoren im Markt haben irgendwo Unternehmen, die in Basic Value Charakteristika einzuteilen sind. Vor allem natürlich findet man diese Unternehmen im Bereich des Stahlproduktion, im Bereich der Zementproduktion, aber auch natürlich in Bereichen anderer kapitalintensiver Produktionsunternehmen, wo wir natürlich hier oftmals diese Abhängigkeit vom Wirtschaftszyklus vorfinden. Auf der anderen Seite haben wir Geschäftsmodelle, die wir Consistent Earner nennen. Hier gilt genau das Gleiche. Die historische Analyse zeigt uns, ob Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil haben. Das drückt sich meistens in stabilere und attraktivere Rentabilitäten und Profitabilitätsniveaus aus. Und da setzen wir dann einen Mindestsicherheitsmarge von 20%, aber natürlich auch höher in Abhängigkeit der Stabilität und der Nachhaltigkeit dieser Wettbewerbsvorteile, die wir hier identifizieren. Das heißt, typischerweise auch hier, die meisten Sektoren im Markt haben Consistent Earner Geschäftsmodelle. typisch und sehr dominant kommen diese natürlich in den Konsum, in den defensiven Konsum, aber auch in den Industriebereichen sehr gut vor. Ich nenne jetzt nur Namen, die da unbedingt zu nennen sind, also sehr hochqualitative Unternehmen. Nestle, Reckitt, Benckis, Atlas Copco sind nur ein paar, die man da finden würde, aber auch natürlich Unternehmen aus dem Automobilbereich würde man als Consistent Earner Geschäftsmodelle hier finden. Und die Sicherheitsmarge, die wir mindestens benötigen, um irgendein Investment in europäischen Unternehmen zu tätigen, ist natürlich mit 20% als Minimum definiert. In der Regel sind unsere Sicherheitsmargen zwischen 30% und 40%, die wir beim Ersteinstieg in eine neue Unternehmung praktisch verlangen, bevor wir unser Anteilsinhabergeld investieren. Der Grund ist ganz einfach. Wir wollen natürlich vermeiden, dass wir für Vermögenswerte überbezahlen, weil Überbezahlung in der Regel in Kapitalverlust über die Zeit mündet. Wenn wir jetzt von dem Prozess, den ich sehr kurz beschrieben habe, auf die jüngsten Entwicklungen unseres Fonds schauen, dann sieht man über die letzten 2 Jahre, das ist vom Tiefpunkt des März 2020, also eigentlich nach der Covid-Krise oder nach dem Ausbruch der Covid-Pandemie, und dann sehen wir eigentlich, dass seit dieser Tiefpunkt des Marktes sich unser Portfolio, aber auch generell Aktienmärkte sehr stark entwickelt haben. Sie sehen, wir haben eigentlich in jeder Phase bis jüngst diese Periode sehr deutlich, in dieser Periode sehr deutlich profitieren können und sowohl den MSCI Europe Value, der unsere offizielle Benchmark, aber auch den MSCI Europe deutlich ausperformen können. Es gab natürlich dazwischen immer wieder ein bisschen Volatilität, nicht nur im Markt allgemein, sondern auch in der Alpha-Generierung. Sie können sich vorstellen natürlich, dass das getrieben war von den politischen Ankündigungen der Pandemiebekämpfung zunächst, aber in der letzten Phase, und das sehen Sie ganz rechts, sieht man natürlich die Auswirkungen der Ukraine-Krise oder des Kriegs in der Ukraine, wo natürlich die Aktienmärkte darauf reagiert haben in ihrer typischen Art und Weise, nämlich eines Risk-Off. Marktbewegung, das heißt Aktienkurse fallen, und wir haben natürlich auch hier leider Gottes etwas an Performance zunächst eingebüßt. Die Bewegung, die wir aktuell sehen, ist jetzt nichts, was uns nicht aus anderen Unsicherheitsperioden der Vergangenheit überrascht. Wenn man darauf den März 2020 zurückgeht oder das Q4 2018, aber auch natürlich das erste Halbjahr 2016. All diese Perioden hatten irgendwo Unsicherheits- oder externe Schocks auf das System. Und in diesen Perioden hat unser Portfolio eigentlich relativ ident in zunächst reagiert mit einer leichten Underperformance und dann mit einer deutlichen Erholung, die Sie auch hier natürlich über die letzten 2 Jahre sehen. Allgemein kann man sagen, dass unser Portfolio auf der nächsten Folie über die Zeit eine deutliche, stabile Alpha-Generierung hat. Klar, es gibt immer wieder kurze Unsicherheitsperioden, die auch nicht vorhersehbar sind. Auf 1, 3, 5 und seit Auflage des Fonds sehen Sie, dass wir um diese 300 Basispunkte Alpha-Generierung schrammen und auch eigentlich über die Zeitachse auf der unterliegenden Tabelle nur ein Jahr hatten in 2018, wo wir unsere Benchmark nicht geschlagen haben. Der Grund dafür war diese späte negative Marktreaktion im Q4 auf die US-China Trade War Situation, die wir dann nicht mehr aufholen konnten in 2018, aber die sich komplett dann in 2019 revertiert hat. Und Sie sehen auf der 2019er Zeitachse, dass wir eben in absoluter und in relativer Performance diese Periode wieder aufgeholt haben. Sie sehen auch, dass wir in 2020, wo Covid gewütet hat oder ausgebrochen ist, zunächst im März eine andere Performance hatten und dann das Jahr mit einer deutlichen Outperformance beendet haben. Das heißt, unser Portfolio reagiert zunächst sehr deutlich auf so Unsicherheitsphasen. Warum ist das so? Value ist typischerweise prozyklisch. Und diese Prozyklizität wirkt natürlich in Unsicherheitsphasen zunächst negativ, aber dann in Erholungsphasen eben wieder deutlich positiv. Wenn man das Ganze ein bisschen länger betrachtet auf Risikogesichtspunkten, dann sehen Sie hier das Upside-Downside Capture unseres Portfolios seit Auflage der Anteilsklasse, die Sie hier sehen, seit 2010. Das heißt, das sind 12 Jahre. Und im Durchschnitt über diese 12 Jahre haben wir dieses positive asymmetrische Risikoprofil von mehr Upside Capture als Downside Capture. Warum erwähne ich das so besonders? Weil natürlich in einer prozyklischen Strategie tendenziell Upside und Downside Capture über 100% sind und wir haben eben diese Asymmetrie auf der positiven Seite, dass wir mehr Upside Capture haben. Das kommt natürlich aufgrund der Investition in unterbewertete Unternehmen, aber es trotzdem schaffen, über die Zeit den Downside Capture zu reduzieren und leicht unter 100 zu haben. Vor allem ist das interessant, weil wir auch nicht derivate Instrumente im Portfolio einsetzen und trotzdem diese deutliche Risikodiversifikation oder Risikoreduktion oder Drawdown-Reduktion praktisch durch die reine Einzeltitelselektion schaffen. Und Sie sehen in der Tabelle unten stehend, dass FOS im Value-Segment entweder sehr defensiv sind, das heißt unter 100% Upside und unter 100% Downside Capture haben oder eben aggressiv mit über 100% Upside und über 100% Downside Capture. Aber eine Asymmetrie eigentlich eine sehr seltene Situation ist und die seltene Situation können wir in unserem Fonds sehr gut darstellen über die Zeit. Die Positionierung. Sie sehen, wie ich angesprochen habe, wir sind übermäßig exponiert in prozyklische Segmente. Das ist natürlich ein strukturelles Thema für Value-Strategien. Wir sehen da auch, dass wir aktuell sehr deutlich im Medien- und Entertainment-Bereich, Automobil-, Kapitalgüter- und Konsumbereich, aber auch Bankenbereich übergewichtet sind und dass wir eine Untergewichtung in Versorger, Rohstoff, aber auch natürlich den Subsegmenten Diversified Financials, Pharmaceuticals und Food and Beverage Tobacco haben. Ein bisschen Untergewichtung gibt es auch in Energie. Und diese Struktur ist eigentlich sehr stabil über die Zeit. Die hat sich jetzt auch in der jüngsten Entwicklung der Ukraine-Situation nicht verändert. Das heißt, wir sehen nach wie vor diese Allokation, die wir über die Einzeltitel getroffen haben, als eine sehr attraktive an. Und was wir auch sehen, ist natürlich, dass durch diese fallenden Kurse die Differenzen zu den inneren Werten oder den Sicherheitsmargen deutlich ausweiten und natürlich möglich sehr attraktive neue Investment-Opportunitäten ermöglicht zu nutzen. Ich habe angesprochen zu Beginn, innere Werte sind stabil und Preise sind sehr emotional und sehr volatil und diese Differenzen nutzen wir eben über unseren Prozess sehr diszipliniert aus. Auf der nächsten Seite sehen Sie im Prinzip die Bestätigung. Wir haben diese annähernde Gleichgewichtung dieser 10 größten Positionen. Wie gesagt, das ist eine zeitpunktgetriebene Sichtweise. Das heißt, die Positionierung kann natürlich um Basispunkte von der Gleichgewichtung der 2,5% abweichen, je nachdem, wie stark Einzeltitel im Portfolio sich gerade bewegt haben. Durchschnittlich sehen Sie auch, dass wir ein sehr hohes Market Cap, das heißt, wir sind sehr Large Cap fokussiert und das auch eigentlich sehr strukturell. Unsere Value-Ideen kommen hauptsächlich aus dem großkapitalisierten Segment des Marktes. Der Turnover mit 20% ist ein sehr niedriger, wie schon erwähnt, und wir haben einen Active Share von 71 bei einem doch kontrollierten Tracking Error von um die 4% und das Beta ist leicht über 1 aufgrund der Prozyklizität der Strategie. In Bezug auf ESG-Integration lassen Sie mich Folgendes sagen. Sie sehen hier das Profil des Fonds. Wir haben eine volle Integration von ESG in unseren Anlageprozess. Und das führt eben zu diesem sehr starken ESG-Profil. Das heißt, wir sind in den ESG-Subkategorien Kategorien jeweils über den Benchmark-Scores. Wir sind in den Ratings in der besseren Rating-Positionierung zwischen dem A- und G-Rating. A das beste und G das schlechteste ESG-geratete Unternehmen auf Basis unserer Amundi-Methodologie. Und Sie sehen, wir sind eigentlich in den vorderen Teil des Rating-Spektrums investiert. Daraus resultiert auch die besseren Scores und Ratings gegenüber der Benchmark. Das führt uns dann dazu, dass wir auch ein Artikel 8 Klassifizierung des Fonds haben. Zusammengefasst, glaube ich, wichtig zu erwähnen aus all dem Gesagten ist, dass Value prozyklisch ist. Das lässt sich auch nicht diversifizieren oder weghedgen. Value ist nun mal eine prozyklische Strategie. Das mittelfristige Szenario, das auch meine Kollegin gezeichnet hat, ist positiv für diese prozyklische Strategie. Wir haben einen aktiven Approach, der ein unabhängiges Alpha von dem Beta des Marktes ermöglicht. Egal was jetzt der Value in der kurzen oder in der mittleren Frist macht, haben wir diese Alpha-Generierung zusätzlich zu der Marktbewegung, und das haben Sie ja auch auf der Performance-Folie gesehen, uns die gute und zuletzt wichtige Information ist, dass wir ESG aktiv promoten durch diese SFDR Artikel 8 Klassifizierung. Kommen wir zur Überführung auf das Makrobild von der Kollegin auf die Sichtweise von Value. Es wurde jetzt zunächst angesprochen, ganz am Beginn, dass wir eine starke Value-Rotation im Jänner gesehen haben. Das sehen Sie auch hier auf der unterliegenden Grafik. In blauer Linie ist die Value-Growth-Rotation. Und Sie sehen, dass diese Rotation sehr stark an der Yield Entwicklung, aber auch an der Inflationsentwicklung hängt. Klarerweise, Value ist natürlich durch seine Prozyklizität sehr, sehr yield-lastig oder ist in positiv korreliert zur Bewegung der Renditen, sowohl nominell als auch der realen Renditen. Und Sie sehen, dass wir eigentlich die vier unterstützenden Argumente für diese Entwicklung weiterhin aufrecht sehen. Klar, kurzfristig gibt es eine Pausierung, möglicherweise sogar eine Verlangsamung, vor allem der Zentralbank Aktivitäten. Das wird sich noch sehen lassen, inwieweit das unmittelbar in Europa umgesetzt wird. Das hängt natürlich von der Dauer des Krieges ab, aber auch natürlich von der räumlichen oder regionalen Eingeschränktheit dieser Situation. Aber die grundlegenden Dynamiken der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch natürlich der Rotationsentwicklung sind nach wie vor intakt. Und vor allem auf der nächsten Folie sehen wir, dass die Bewertungsanomalie zwischen Value und Growth nach wie vor am höchsten Stand in der Historie dieser Zeitreihe ist. Sie sehen, das letzte Mal waren wir so, gab es eine derartig hohe Anomalie im 2000, und jetzt sind wir in 2022, und wir sehen, dass wir trotz dieser kurzen Bewegungen nach wie vor auf zwei Standardabweichungen vom Durchschnittswert dieser Entwicklung entfernt sind. Und das ist natürlich noch sehr viel Opportunität für das Better dieser Value-Rotation. Und auf dieses Beta werden wir natürlich versuchen, wie auch in der Vergangenheit, ein Alpha zu generieren. Und damit käme ich zum Schluss meiner Präsentation. Und schauen wir mal, ob Sie Fragen bis jetzt in den Chat gestellt haben. Ich sehe eine Frage, die sehr wichtig ist. In welchen Zeitabständen wird das Rebalancing vorgenommen? Ich habe es nicht gleich angesprochen. Wir machen kein zeitlich abhängiges Rebalancing, sondern ein Rebalancing, das sich auf eine Gewichtungsveränderungsgröße bezieht. Und da haben wir uns eine Abweichung der Gewichtungsveränderung von 20 Basispunkten gesetzt. Die 20 Basispunkte ist jetzt keine Zufallsgröße, sondern die bezieht sich auf diese 2,5% oder 40 Titelportfolio und einer Bewegung von plus minus 8%. Da kommen wir auf diese 20 Basispunkte Bewegungsveränderung, 8% relativer Out- oder Underperformance eines Einzeltitels in Bezug auf das restliche Portfolio sehen wir als signifikant genug, um diese Noise im Markt oder diese emotionale Kursbewegungsdimension des Marktes zu eliminieren und uns auf die reine fundamentale Veränderung der Situation zu fokussieren. Und wenn sich diese Bewegung von mehr als 20 Basispunkten sichtbar macht im Portfolio, dann kommt es zu einem Review-Prozess dieses Titels, der sich eben um diese 20 Basispunkte bewegt hat. Das heißt, Rebalancing funktioniert nicht automatisch an einem bestimmten Tag, sondern wird fundamental in Bezug auf diese Weighting Drift oder diese Abweichungsveränderung gesetzt. Findet dies auch in volatilen Marktphasen statt? Ja. Und das ist natürlich genau der Punkt, der auch wichtig ist. Rebalancing findet eigentlich kontinuierlich statt, wenn es diese Gewichtungsabweichungen gibt. Klar, wenn jetzt manche Titel, wie auch in der jüngsten Phase, stärker nach unten fallen als andere, dann ist dieser Weighting Drift sichtbar und das würde dann ein Rebalancing auslösen. Und diese Contrarian-Aktivität ist natürlich eine, die sehr wichtig ist, weil genau typischerweise Menschen in fallende Kurse nicht investieren würden. Und die Unternehmen, in die wir investieren, haben wir auch eine große Überzeugung, dass wir hier die richtigen Unternehmen langfristig ausgesucht haben. Und natürlich würde man auch bei niedrigeren Kursen umso mehr in diese Unternehmen investieren wollen und nicht genau diese Unternehmen dann verkaufen wollen.
Super.
Ja. Das wäre es dann von meiner Seite und wenn es noch Fragen gibt, dann stehe ich gerne zur Verfügung.
Vielen Dank, Andreas. Ja, Herr Wosol und Frau Windischbauer sind weiterhin in der Leitung. Also Sie können auch gerne jederzeit Fragen zum Thema Value stellen. Vielen Dank, Andreas. Ja, die Amundi European Value Fonds ist für uns ein absoluter Flaggschiff-Fonds auf der Aktienseite, sehr beliebt unter deutschen Anlegern. Der Andreas Wosol managt den Fonds seit Auflage, hat ein hervorragendes Ergebnis gebracht und der Fonds hat mittlerweile über 4 Milliarden Assets, also auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass große Anleger ihn auch seit vielen Jahren vertrauen. Ich würde jetzt tatsächlich kurz auf die US-Seite schwenken, denn wir haben ja von Helene Windischbauer eingangs gehört, dass wir, was US-amerikanische Technologiewerte weiterhin vorsichtig sind, aber wir sind in den USA im Value-Bereich übergewichtet. Also an dieser Stelle möchte ich ganz kurz 5 Minuten auf unser US Equity Research Value Fonds eingehen. Ist praktisch das Pendant zu Andreas Wosols Fonds auf der US-Seite, aber anderes Management-Team und eine andere Philosophie. Ich möchte ganz kurz auf den Fonds eingehen und danach freuen wir uns auf Ihre Fragen. Also vielleicht kurz einfach ein paar Stichworte zu dem Fonds selber. Den Fonds gibt es seit 2008, wird aber seit 2015 von Craig Sterling gemanagt. Der Fonds hat mittlerweile über 1 Milliarde an Assets, 4 Morningstar-Sterne. Auch er wird eher konzentriert gemanagt. Wir haben derzeit so um die 50 Aktien im Portfolio. Der wird gegen den Russell 1000 Value Index gemanagt. Wir halten in der Regel ein Tracking Error von 3-6% und auch hier streben wir ein hohes Active Share an. Derzeit liegt der bei über 80%. Was macht dann diesen Fonds so besonders? Also zum einen haben wir ein sehr erfahrenes Team. Der Craig Sterling hat über 30 Jahre Investment-Erfahrung und ist nicht nur Portfolio-Manager des Fonds, sondern leitet auch unser US Equity Research Team. Auch das US-Team hat die Philosophie, auf Career Analyst zu setzen, sprich, es muss nicht sein, dass ein Analyst dann auch am Ende des Tages Portfolio-Manager wird, sondern darf auch als Analyst bleiben. Das führt dazu, dass die Expertise in den verschiedenen Sektoren einfach enorm hoch ist. Der Craig Sterling wird von 13 Analysten auf der US-Seite auch unterstützt. Nachdem er den Fonds in 2015 übernahm, hat er das sogenannte EVA-Bewertungsmodell eingeführt. Das erlaubt uns praktisch die Profitabilität der Unternehmen viel umfangreicher zu analysieren. Und wir setzen dabei in dieser Strategie auf hochqualitative und nachhaltige Geschäftsmodelle, also passt eigentlich genau zu dem, was Helene Windischbauer auch gesagt hat. Das sind die Geschäftsmodelle, die wir auch gerade für die aktuelle Marktlage besonders passend finden. Was hier den Fonds ein bisschen anders macht als Andreas Wossols Fonds. Wir haben ja gehört, der Andreas Wossol setzt auf eine Gleichgewichtung, während Craig Sterling auf eine Gewichtung nach Überzeugungsgrad setzt. Auch hier die Performance über die lange Zeit extremst erfolgreich. Sie sehen über 1, 3 und 5 Jahre eine Outperformance gegenüber der Benchmark. Auch die Performance in der Vergleichsgruppe ist enorm stark. Über die meisten Zeiträumen, die längeren Zeiträumen, 1, 3 und 5 Jahre, schlägt in der Regel über 80% der Peers. Wir sehen hier die Netto-Performance für die institutionelle US-Dollar-Tranche bis Ende des Jahres. Ich kann aber auch gerne auf der Tonspur sagen, wie die Performance bis gestern war. Also auch in diesem Jahr hat der Fonds extrem gut performt und hat die entsprechende Benchmark um 2,23% seit Jahresanfang geschlagen. Das ist auch netto nach Kosten bis zu dem 28.02. Gehen wir kurz auf die Positionierung des Fonds ein. Im Jahr 2021 war er relativ aggressiv positioniert mit einem hohen Beta und einer Übergewichtung in Cyclicals. Gegen Ende des Jahres hat man sich etwas defensiver umgestellt. Man hat die Gewichtung in Financials und Industrials reduziert, weil auch die Bewertungen in diesen Bereichen einfach weniger attraktiv geworden sind. Man hat auch die Gewichtung in den Consumer Staples, Telekom und Utilities Namen erhöht, um so auch das Portfolio einfach defensiver zu positionieren. Hat sich ja auch ausgezahlt in diesem Jahr. Die Positionierung hat uns geholfen, wo es am Markt etwas gerappelt hat. Und wenn Sie sich unten links die Tabelle anschauen, sehen Sie, dass unsere Average Market Cap etwas niedriger ist als die Benchmark. Dennoch bleibt es eine Large Cap Value Strategie und auch unser PE Value von Fonds ist etwas niedriger als die Benchmark. Ich verlasse Ihnen hierbei oder verlasse Sie hier bei der letzten Seite. Das sind einfach ein paar Stichpunkte zum Fonds, wie ISIN etc. pp. Auch hier kann ich gerne erwähnen, dass es sich hier um einen SFDR Artikel 8 Fonds handelt. Wie alle aktive Fonds bei Amundi werden auch hier ESG-Kriterien umgesetzt im Portfolio. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie diese gerne jederzeit im Chatfenster stellen. Es wird natürlich auch nach dem Call einen entsprechenden Follow-up geben. Sie können sich aber auch gerne jederzeit an Ihre Ansprechpartner wenden. Ich weiß, wir haben Kollegen aus Österreich und der Schweiz im Call. Sollten Sie die Präsentation erhalten wollen, dann müssen Sie sich an Ihre Ansprechpartner vor Ort wenden. In Deutschland wird es einen entsprechenden Follow-up geben. Ja, also wenn es keine Fragen gibt, dann können wir den Call auch gerne etwas früher beenden. Ich bedanke mich recht herzlich bei Helene Windischbauer für den interessanten Marktausblick und natürlich auch bei Andreas Wossol für die Bottom-Up-Sicht, aber natürlich auch für die Vorstellung von unserem Flagship-Fonds Amundi European Equity Value. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Nachmittag. In Frankfurt strahlt die Sonne und wir wünschen Ihnen auch viel Erfolg mit den Märkten und hoffen, dass wir bald etwas weniger Volatilität sehen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.